SRF 2 Kultur.
Der Bestseller Am Hang ist der siebte und bisher letzte Roman des Schweizer Schriftstellers Markus Werner. Veröffentlicht hat er ihn 2004 und dafür viel Lob erhalten. Marcel Reich-Ranicki bezeichnete Werner als einen der besten deutschsprachigen Autoren seiner Generation. 2006 brachte das Stadttheater Bern das Buch auf die Bühne und jetzt hat Markus Imboden den Roman verfilmt. Heute startet der Film in den Kinos. Doch bevor wir zur Verfilmung kommen, wollen wir uns noch einmal den Roman und seinen Riesenerfolg in Erinnerung rufen. Meine Kollegin Sarah Herwig hat mit Redaktorin Sandra Leis über den Roman Am Hang gesprochen.
Sie haben den Roman nochmals gelesen. Was glauben Sie, was hat ihn zu einem Bestseller gemacht?
Am Hang hat sich sogar zu einem Mega-Bestseller gemausert. Denn in der Schweiz spricht man schon ab 3000 verkauften Exemplaren von einem Bestseller. Am Hang wurde allein im deutschsprachigen Raum rund 500.000 Mal, also eine halbe Million Mal verkauft und in 16 Sprachen übersetzt. Ich glaube, das Geheimnis dieses Romans liegt darin, dass Werner es fertigbringt, über die Liebe klug und hintergründig zu schreiben.
Und wie thematisiert denn Markus Werner nun dieses schon so oft literarisch bearbeitete Thema der Liebe?
Ja, es ist ein schwieriges Thema, weil viele Autoren und Autorinnen haben es natürlich schon behandelt. Sie sagen es. Er wählt eine einfache Dialogform. Er wählt zwei Männer aus. Der eine heißt Thomas Loos und der andere Thomas Klarin. Die beiden treffen sich zufällig im Tessin. Es ist ein Pfingstwochenende. Und da kein Platz mehr frei ist an einem Restaurant, setzt sich der Jüngere, der Klarin, zum Älteren. Loos, das ist der Ältere, das ist ein Lehrer für tote Sprachen und der singt da das hohe Lied auf die eheliche Treue. Er allerdings gibt sich als Witwer aus und trauert seiner verstorbenen Frau nach. Klarin ist genau das Gegenteil, er ist ein Lebemann und verbringt sein Wochenende in seinem Ferienhaus im Tessin. Er will von einer Beziehung in die nächste hüpfen und hält rein gar nichts von Verbindlichkeiten. Er ist ein Optimist und Loos ist doch viel eher ein Pessimist. Da treffen also zwei Vorstellungen von Liebe aufeinander. Loos schwärmt von der natürlichen Treue und sagt, diese sei ein stiller Naturtrieb. Klarin hingegen hält das alles für Mumpitz und plädiert für die freie Liebe ohne Verpflichtungen. Die zentrale Frage dieses Romans ist also, gibt es eine lebenslange Liebesleidenschaft oder macht der Alltag solche Liebesleidenschaften einfach kaputt? Eindeutige Antworten gibt es in diesem Roman keine.
Zwei Männer sprechen über zwei unterschiedliche Konzepte von Liebe. Frauen kommen keine zu Wort in diesem Roman.
Nein, zu Wort kommen sie nicht, aber es dreht sich alles um die beiden Frauen. Sie sind allgegenwärtig. Ich habe gesagt, zwei Frauen. Also die eine ist die verstorbene Ehefrau, die Bettina, und die andere ist die letzte Geliebte des Lebemannes, das ist Valerie. Und irgendwann vermutet man doch sehr, dass es sich hier um ein und dieselbe Person handelt. Markus Werner ist ein Spezialist für Männerfiguren, für Helden, die gar keine sind. Er schreibt auch in seinen anderen Büchern über Verlierer, über Zweifler, über stille Rebellen und Misanthropen. Da ist sicherlich seine Stärke darin, Männerfiguren zu beschreiben.
Jetzt wurde der Roman Am Hang also verfilmt. Der kommt heute ins Kino. Premiere hatte er am Zurich Film Festival. Weiß man etwas darüber, wie Markus Werner auf die Verfilmung reagiert hat?
Genaues weiß man nicht. Markus Werner war auch nicht vor Ort. Er ist gesundheitlich sehr angeschlagen. Allerdings hat Markus Imboden, der Regisseur, öffentlich gesagt, dass Markus Werner nicht zufrieden gewesen sei mit dem Drehbuch. Umgekehrt hat auch Imboden Kritik geäußert am Roman. Er sagte nämlich, es sei ihm auf die Nerven gegangen, dass die Frauen nicht vorkommen im Roman. Und das sind doch ziemlich erstaunliche Worte an einer Filmpremiere.
Wenn einer einen erfolgreichen Roman verfilmt, macht er sich in aller Regel damit nicht nur Freunde. Davon kann derzeit Markus Imboden ein Lied singen, dessen letzter Film Verdingburb einhellig positiv aufgenommen worden war. Jetzt hat er den Erfolgsroman Am Hang von Markus Werner umgesetzt. Und Markus Imboden hat sich offensichtlich die Freiheit genommen, seine Sicht auf das Buch in den Film einzubringen. Er hat nicht eine werkgetreue Verfilmung versucht, sondern gewichtet und interpretiert. Filmredaktor Michael Sennhauser.
Die Ehe,
Mir ist sie Heimat gewesen. Es war genau die Ehe, die sie für unmöglich halten. Sie glühender Verfechter der großen Liebe. Die Liebe braucht nicht verfochten zu werden. Genauso wenig wie die Sonne. Die ist da und die ist nicht da.
Es sind die Schauspieler Henry Hübchen und Max Simonischek, welche sich im Film das Rededuell um Liebe, Ehe, Romantik und Nüchternheit liefern. Und sie sind nicht nur von Anfang an deutlicher als Gegenspieler positioniert als im Roman, sondern auch charakterisiert als zwei eitle Gockel im Kampf um eine Frau. Um die Selbstlosigkeit der Liebe gehe es in Markus Werners Roman seiner Meinung nach nicht, sagt Regisseur Markus Imboden.
Mich hat der Roman eigentlich provoziert. Ich empfinde das Gespräch im Roman der beiden Männer als sehr egozentrisch, eigensinnig und um sich kreisend.
Das macht der Film spätestens dann deutlich, als die Frau selber auftritt. Während der Roman lange verschweigt, dass die beiden Männer zunächst unwissentlich von der gleichen Frau sprechen, wird sie im Film, verkörpert von Martina Gedeck, ganz klar zwischen den beiden Männern verortet. Dazu sagt Markus Imboden:
Das fand ich eben interessant, dass dieselbe Person anders wirkt und anders ist, je nach Perspektive, je nach Interesse, das man hat, wenn man jemanden beschreibt oder seine spezielle Liebe zu genau dieser Person beschreibt. Und dann plötzlich sieht man, das ist ja die gleiche Figur.
Was man bei der Romanlektüre zunächst nur ahnt, wird im Film bald deutlich gemacht. Und damit bekommen die gedrechselten Sätze der beiden Männer immer wieder eine andere Bedeutung. Die Schauspielerin Martina Gedeck ist Markus Imbodens Ehefrau. Und der eheliche Austausch über das Buch fand natürlich auch Eingang in die Verfilmung, sagt Markus Imboden.
Also ich fand ja interessant, natürlich hat Martina, haben wir über das Buch gesprochen und sie hat gesagt, sie findet ja wahnsinnig interessant, dass sie endlich mal Männern zuhören kann, wie sie sprechen und was sie sprechen. Und sie hat mich gefragt, sprecht ihr wirklich so? Da habe ich gesagt, naja, es kommt ein bisschen drauf an. Es gibt offensichtlich Leute, die so sprechen. Und das ist jetzt eine bekannte Figur in einem bekannten Bestseller-Roman. Also das wird ja wohl so sein.
Aber natürlich ist es nicht so. Nicht in Wirklichkeit und schon gar nicht im Kino, sagt Markus Imboden.
Männer sprechen normalerweise nicht. Sie sind cool, sie prügeln, sie erobern, sie sind irgendwie sind Helden. Aber sie zeichnen sich nicht gerade durch eine große sprachliche Vielfältigkeit und so aus.
Und nur schon darum hat Markus Imboden die Romanfiguren ein wenig angepasst. Aus dem pensionierten Gymnasiallehrer etwa macht der Film einen etwas jüngeren Orchestermusiker.
Der Gymnasiallehrer, der Altphilologe, der war mir einfach ein bisschen zu alt. Und ich fand ja auch im Roman, dass der Mann unglaublich antiquierte Ansichten hat und auch antiquiert sich ausdrückt. Und ich kann mir nicht vorstellen, einen Film zu machen, wo eine Hauptfigur, weiß nicht, ein Drittel lang Zivilisationskritik macht, die einfach nicht gerade sehr interessant ist.
Und nun ist sie da, diese filmische Interpretation des Erfolgsromans von Markus Werner. Und für alle Freundinnen des Buches gelten nach dem Kinobesuch die Filmworte von Martina Gedeck und Henry Hübchen.
Es wird nie wieder so sein wie früher.
Das macht nichts.
Am Hang. Ab heute im Kino.
SRF 2 Kultur, die Kulturnachrichten mit Sarah Herwig. Das Basler Medienkunstfestival Shift gibt es künftig nicht mehr. Das gab das Haus für elektronische Künste Basel bekannt. Dafür will man einen neuen festivalähnlichen Event im Zweijahresrhythmus anstreben. Das Haus für elektronische Künste befindet sich in einer Phase der Neupositionierung. Ab 2014 erhält das HEK als einzige Schweizer Institution im Bereich der Medienkunst eine Subvention vom Bundesamt für Kultur. In einem Jahr wird es zudem neue, größere Räumlichkeiten auf dem Dreispitz-Areal in Basel beziehen. Im Zuge dieser Veränderungen hat man sich von dem Shift-Festival verabschiedet, das von 2007 bis 2011 insgesamt 5-mal stattfand. Die Stadt Zürich soll ihre Tausenden von Kunstwerken der Öffentlichkeit zeigen. Das schlägt ein Postulat der alternativen Linken vor, das gestern im Gemeinderat einstimmig überwiesen wurde. Die Werke sollen in Zusammenarbeit mit Privaten an Ausstellungen öffentlich gezeigt werden. Die Stadt besitzt mehr als 35.000 Kunstwerke, die das Kunstschaffen in Zürich der vergangenen 100 Jahre repräsentieren. Nur einige davon schmücken öffentliche städtische Räume. Die meisten stehen in Lagerräumen. Das britische Kunstmagazin Art Review veröffentlicht jährlich eine Liste mit den 100 wichtigsten Persönlichkeiten der Kunstwelt. Anführerin der diesjährigen Liste ist Sheikha Al-Mayassa. Sie ist die 30-jährige Tochter des früheren Emirs von Katar. Mit durchschnittlich 600 Millionen Dollar jährlich verfügt sie wohl über den größten Etat in der Kunstwelt. Sie ist Vorsitzende der Qatar Museums Authority und macht im Moment mit einer Damien Hirst-Retrospektive in Doha von sich reden.
Kulturaustausch zwischen zwei Ländern, wie macht man das? Immer wieder versuchen Künstlerinnen und Künstler solche Brückenschläge. In den letzten Wochen bauten Musikerinnen und Musiker zum Beispiel eine Klangbrücke zwischen Russland und der Schweiz. Wie die gebaut ist und welche Erfahrungen über diese Brücke ausgetauscht wurden, erzählt David Schwab.
Sie kennen sich schon lange, der Luzerner Komponist Thomas Mayer und der Moskauer Komponist Wladimir Ranev. Immer wieder tauschen sie sich aus, finden, wir sollten mal was zusammen machen und beginnen irgendwann darüber nachzudenken, wie ein Dialog zwischen neuer Musik aus der Schweiz und aus Russland aussehen könnte.
Da muss man sich zuerst überlegen, was gibt es Russisch-Schweizerisches außer den Geldkonten und den Pelzmänteln, die da hin und her geschoben werden?
Sagt Thomas Mayer. Und es gibt etwas. Ein musikalisches Märchen, das vor bald 100 Jahren dank einer russisch-schweizerischen Zusammenarbeit entstanden ist. L'Histoire du Soldat heißt es. Der Schweizer Autor Charles Ferdinand Ramy hat dazu den Text geschrieben, der Russe Igor Strawinski die Musik.
Entre Donge et Denezy, un soldat rentre chez lui.
Dieses Stück ist die Grundlage für das Projekt Strawinski Revisited. Fünf Komponisten haben den Auftrag erhalten, in Anlehnung an die Histoire du Soldat ein neues Stück zu schreiben. Zwei russische Komponisten haben für ein Trio aus der Schweiz geschrieben, zwei Schweizer für ein Sextett aus Moskau. Und Thomas Mayer selbst komponierte ein Stück, das beide Ensembles zusammenbringt.
Das haben alle auf ganz unterschiedliche Weise auf Strawinski Bezug genommen. Die einen sehr wörtlich, zitathaft, die anderen haben einen Aspekt ausformuliert, der bei Strawinski in der Anlage da war. Oder Strawinski genommen und dem eine Klanglichkeit des 21. Jahrhunderts verpasst.
Fünf Schlaglichter von heute auf Strawinskis Histoire du Soldat, das ist ein Resultat des Projekts Strawinski Revisited. Nicht weniger spannend sind die Erfahrungen, die dieser Austausch möglich gemacht hat. Die erste Erfahrung: Die Stücke aus Russland sprechen eine andere Sprache als jene aus der Schweiz.
Die schweizerischen Komponisten sind handwerklich, technisch sehr virtuos. Man kann da sagen, da spielt die Uhrmacher-Mentalität eine Rolle. Die russischen sind weniger praktikabel geschrieben, bringen dafür diesen emotionalen Aspekt viel deutlicher zum Ausdruck.
Die zweite Erfahrung, das Sextett aus Russland spielt neue Musik auf einem enorm hohen Niveau.
Die sind unglaublich virtuos und die spielen diese zeitgenössische Musik, als ob es ein Gottlet-Walzer ist. Also sehr locker, ich finde es beeindruckend.
Die dritte Erfahrung, neue Musik hat in Russland ein Publikum. Thomas Mayer hat es erlebt, er war Anfang Monat bei den Konzerten in Russland als Saxophonist mit dabei.
Im Unterschied zu hier war es erstaunlich, dass dieses Sextett und das Kontratrio aus der Schweiz wirklich Säle füllen konnten. Die Leute sind gekommen, in Moskau waren es vielleicht 250 Leute und die waren alle unter 30.
Nach Konzerten in Russland stellen die beiden Ensembles das Projekt Strawinski Revisited jetzt in der Schweiz vor. Ob die russischen Gäste nach ihrer Rückkehr aus der Schweiz auch von einer publikumsnahen und emotionalen Szene der neuen Musik berichten, wird sich zeigen.
Und heute Abend spielen die beiden Ensembles in Zürich, in den nächsten Tagen dann noch in Luzern, Boswil und Basel. Von der Kritik zerfetzt, vom Publikum heiß geliebt, das gibt's immer wieder, auch bei Schweizer Filmen. Achtung, Fertig Charlie war ein Paradebeispiel dafür. Heute kommt die Fortsetzung des Großerfolgs in die Kinos. Georges Wirsch hat sich die neue derbe Militärkomödie angesehen und danach mit der Drehbuchautorin Güzin K. gesprochen.
Ich weiss, es gibt gewisse Elemente in dem Land, die das Gefühl haben, die Armee müssen wir abschaffen. Aber weit gefehlt. Die Bedrohungen sind asymmetrisch geworden. Und nicht weniger. Stichwort Armeereform, Stichwort Sparmaßnahmen.
Eine Armee, die sich vor Sparmaßnahmen fürchtet, so sieht das zumindest Kommandant Reiker, gespielt von Marco Rima. Dessen Bataillon wird nämlich aufgelöst, wenn er seine Vorgesetzten nicht davon überzeugen kann, dass seine Truppe einsatztauglich ist. Doch darum geht es natürlich nur am Rande. Wer vor 10 Jahren Achtung, Fertig Charlie gesehen hat oder jetzt den 2-minütigen Trailer zum Nachfolger, der ahnt schon, worum es geht. Geballer, tanzende Stripperinnen, Militärhumor und, mit Verlaub, Schnabbi-Witze. Dem ist auch so. Ist alles mit dabei. Die Geschichte eines jungen Yoga-Lehrers, der im Militär Kampf- und Sexerfahrungen macht, gleicht dem Plot des ersten Films ziemlich genau. Und auch viele der Pointen zielen wieder dorthin, wo sie schon vor 10 Jahren hingezielt haben. Und trotzdem, ganz so kindisch wie der erste Teil, will Achtung Fertig WK dann doch nicht sein. Das betont auch die Autorin Güzin K., die das Drehbuch als Auftragsarbeit verfasst hat.
Als wir das erste Mal über das Drehbuch gesprochen hatten, war das auch etwas, das mich sehr interessiert hat, weil ich gesagt habe, ich würde gerne eine etwas erwachsenere Geschichte erzählen. Erwachsen heißt in dem Sinn nicht qualitativ besser, sondern es heißt ganz einfach, dass sich andere Probleme stellen. Die Männer sind im Wiederholungskurs, das heißt, die haben ein Privatleben, die haben die ersten Enttäuschungen des Lebens hinter sich, die haben schon Beziehungen geführt. Nicht alle, aber einige von ihnen. So. Und da kann ich natürlich anders ansetzen. Das heißt, ich kann auch die 40- und 50-Jährigen abholen.
Nun, abholen lassen werden sich vor allem diejenigen, die bereits den ersten Teil vor 10 Jahren mochten, alle, die gestandenen Schweizer Humor aus Prinzip schätzen und womöglich auch die Fans von Güzin K., die ihren letzten Film Fliegende Fische mochten, die ihre Bücher lesen und nun wissen wollen, was sie aus diesem doch etwas trivialeren Stoff herausgeholt hat. Wobei, Achtung, Güzin K. hat nicht selbst Regie geführt, sondern Oliver Ries. Darum kurz nachgefragt, was hält die Autorin nun vom fertigen Achtung, Fertig WK?
Ich finde ihn sehr lustig. Es gibt viele Szenen, wo ich sage, hätte ich jetzt anders inszeniert? Ich sage es jetzt ganz offen. Ich finde, er ist über Strecken etwas zu gemächlich geraten. Ich bin ja nicht nur Schweizerin, ich habe ja einen türkischen Hintergrund. Ich mache alles tendenziell ein bisschen schneller als die Schweizer. Ich rede schneller, ich bewege mich schneller. Ich mag auch schnell inszenierte Filme in Komödien. Also für mich hätte es ein Tick schneller sein dürfen.
Dieser Meinung kann sich getrost auch der Kritiker anschließen. Achtung, Fertig WK hat zwar Längen, aber die hineingearbeiteten Beziehungsprobleme sind längst nicht so plump wie andere Scherze. Und spätestens in der letzten halben Stunde verwandelt sich der handwerklich gut gemachte Film tatsächlich in ein Gag- und Slapstick-Feuerwerk, das zum Schluss sogar so elegant und temporeich daherkommt, dass es selbst Skeptiker zum Lachen verführt.
Achtung, Fertig WK läuft ab heute in den Deutschschweizer Kinos. Steht da in guter Comic-Manier auf dem Titelblatt der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und man sieht eine Faust nach oben sausen. Im Bild gerade noch die Latschen eines davonfliegenden Römers. Auffallend viel Kunst und Kultur haben Sie heute auf den Titelblättern der Zeitung gefunden, Sarah Herwig.
Ja, das eben beschriebene Bild ist natürlich aus dem neuen Asterix-Band, Asterix bei den Pikten, der heute erscheint. Aber nicht nur die FAZ hat Kultur auf dem Titelblatt. Ebenfalls Kultur zeigt die Süddeutsche Zeitung. Sie zeigt einen Ausschnitt aus einem Porträt, gemalt vom größten Maler der Renaissance, von Albrecht Dürer. Man sieht auf dem Ausschnitt Mund, Nase, lockiges Haar und ein nachdenklich nach unten gerichteter Blick. Grund für diese Aufmacherseite ist eine große Dürer-Ausstellung im Frankfurter Städelmuseum, die gerade gestern aufging. Auch die Schweizer Zeitungen präsentieren sich heute mit Kultur auf der Front, allerdings etwas leichtgewichtiger als Dürer. Die Basler Zeitung bricht mit Blick zu neuen Ufern auf, so der Titel. Der ebenfalls nachdenklich dreinblickende Rapper auf dem Titelbild denkt wohl an seinen kommenden Auftritt in Basel am Freitag, wo er sein neues Album Service Public taufen wird. Und dann ist da noch die Weltwoche. Hier ist dann Schlager angesagt. Auf dem Titelbild blickt einem die Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli entgegen.
Wie die Arbeit, wie der Beruf das Lebensglück beeinflusst, das ist das große Thema heute in der Wochenzeitung Die Zeit.
Nach Familienleben und Gesundheit rangiert Arbeit auf Platz 3 der Faktoren, die unser Glück, unsere Zufriedenheit beeinflussen. Arbeitslosigkeit ist demnach auch eine der wichtigsten Ursachen für Unzufriedenheit. Die Zeit befragt in einem Interview den Psychologieprofessor Howard Gardner, der seit schon fast 20 Jahren forscht, wie und unter welchen Umständen Arbeit glücklich macht. Und auf die Frage, wie man ein glücklicher Arbeitnehmer werde, antwortet Gardner, indem man nach den sogenannten 3E strebe, nach Exzellenz, Ethik und Engagement. Aufgeschlüsselt heißt das, exzellent heißt kompetent und effektiv sein im Beruf. Ethik bezieht sich auf die soziale Verantwortung, ob die Arbeit positive Auswirkungen auf andere hat. Und Engagement heißt aufgehen in der Arbeit, gefordert sein, Freude empfinden bei dem, was man tut. Auch interessant in dem Zeitinterview ist die Feststellung, Zitat, es ist nicht wichtig, was sie machen, sondern wie sie es machen. Man kann auch als Putzfrau gute Arbeit leisten. Es geht nicht so sehr darum, einen Job zu haben, der Anerkennung bringt. Wichtig ist es, einen Sinn in dem zu finden, was man tut.
Ob es irgendwo auf der Welt einen Menschen gibt, der nicht mehr oder weniger regelmäßig von einem anderen Menschen auf die Palme gebracht wird? Vielleicht auf der einsamen Insel? Toxische Typen nennt der Familientherapeut und Autor Bernardo Stamateas diese Menschen, die Gift für andere sind. Und er hat ein Buch darüber geschrieben, das Hilfestellungen für den Umgang mit schwierigen Charakteren bietet. Der Sachbuchtipp von Katrin Schneider, gelesen von Angelika Schett.
Wer kennt das nicht? Tag für Tag haben wir es mit Leuten zu tun, die uns das Leben schwer machen. Entweder ist es die Nachbarin, die argwöhnisch unser Tun auf Schritt und Tritt verfolgt, die genau weiß, mit wem oder wann man nach Hause kommt, oder ein anderes nerviges Familienmitglied treibt uns in den Wahnsinn. Nicht allzu selten hat man es mit einem Vorgesetzten zu tun, der seine Untergebenen respektlos bis abschätzig behandelt. Schwierige Menschen sind überall zu finden, im Bekannten- und Freundeskreis, in der Verwandtschaft oder eben im Arbeitsumfeld. Sie verursachen Magenschmerzen, Stress und schlechte Laune. In Bernardo Stamateas Buch geht es um wichtige Fragen im Umgang mit diesen toxischen Typen, wie man Grenzen zieht, ohne andere zu verletzen und wie man sich vor Menschen schützt, die dem eigenen Gemüt nicht gut tun oder gar Schaden zufügen. Der Autor unterteilt die Menschen dabei in unterschiedliche Typen. Da gibt es beispielsweise den Neider, den Psychopath, den Heuchler, das Klatschmaul oder den Jammerlappen. Jedem dieser Typen widmet Stamateas im Buch ein Kapitel. Er beschreibt, wie wir die toxischen Menschen erkennen können und an welchen Eigenschaften. Dabei wird zusätzlich klar, dass jeder von uns die eine oder andere toxische Eigenschaft in sich trägt. Bernardo Stamateas liefert außerdem Erklärungen dafür, weshalb sich Menschen sozial unverträglich verhalten. Und dabei stellt er fest, das Selbstgefühl ist der Knackpunkt. Ein Mensch, der sich schon nicht wohlfühlt in seiner eigenen Haut, ist meist Erzeuger von negativen Gefühlen bei sich und anderen. Das ist oft ein sehr unbewusstes Defizit. So ist es eminent wichtig, und das zeigt der Autor auch deutlich im Buch, dass jeder, der mit unangenehmen Zeitgenossen kämpft, auch an sich selbst arbeiten muss. Stamateas sagt, dass man lernen müsse, sich nicht von den eigenen oder den Launen anderer leiten zu lassen, sondern vielmehr von der eigenen Überzeugung. Zum gelungenen Leben gehört, dass man eigene Bedürfnisse erkennt, formuliert und umsetzt und dass wir eine bewusste Wahl treffen, mit wem wir in Kontakt treten. Die beiden letzten Kapitel des Buches »Die Macht der Worte« und »Wie man frei wird vom Einfluss anderer« setzen sich speziell mit dieser Thematik auseinander. Das Buch kommt im Ratgeberformat daher, was bedeutet, dass man sich leicht belehrt fühlt. Manchmal scheint Bernardus da Matthäus einfach seine Überzeugung in die Welt hinaus zu predigen. Dennoch liefert sein Buch wichtige Denkanstöße für ein Zusammenleben, das nicht vergiftet ist.
Toxische Typen, wenn andere Gift für uns sind und was wir dagegen tun können, ist bei DTV Premium erschienen.
100 Sekunden Wissen.
In größeren oder kleineren Runden kommt es immer mal wieder vor, dass lebhaft über etwas diskutiert wird. Aber wenn einer genauer nachfragt, stellt sich heraus, dass eigentlich doch niemand so genau Bescheid weiß. So erging es Cornelia Kasis kürzlich mit dem Wort Pseudologie. Was unterscheidet den Pseudologen vom Hochstapler, was vom Mythomanen? Niemand wusste das so genau, also hat sie sich schlau gemacht.
Stellen wir uns einmal eine Stehparty vor. Smalltalk überall. Man fragt so dies und das und auch, was machen Sie eigentlich beruflich? Die Antwort, ich bin Pseudologe. Klingt doch einigermaßen interessant, fast wie Psychologe oder vielleicht doch eher was mit Sprachforschung oder möglicherweise etwas im IT-Bereich. Der Frager weiß es nicht, sagt aber, oh, das klingt spannend. Spannend sind Pseudologen tatsächlich, aber diese Stehparty-Szene spielt sich so wahrscheinlich nie ab. Denn nie und nimmer würde ein echter Pseudologe sagen, dass er ein Pseudologe ist. Das Wort kommt nämlich vom Griechischen Pseudos und heißt so viel wie falsch und Logos und das heißt so viel wie Rede. Ein Pseudologe ist demnach einer, der falsch redet. Kurz, ein Pseudologe lügt und das immer und immer wieder, notorisch. Er kann nicht anders. Er ist krank und glaubt immer wieder selber an die eigene Fiktion. Anton Delbrück, ein Psychiater, hat im Jahre 1891 den Drang zum krankhaften Lügen und chronischen Übertreiben erstmals beschrieben. Der Pseudologe lügt ohne äußeren Anlass. Seine falsche Rede ist also keine Notlüge im engeren Sinn, aber im weiteren wohl schon. Der Pseudologe oder auch der Mythomane, beide Begriffe stehen für das gleiche Phänomen, leidet nämlich unter der eigenen Bedeutungslosigkeit. Er ist als Kind wahrscheinlich durch Nichtbeachtung oder gar Verachtung gestraft worden und überspielt diese große narzisstische Kränkung mit der falschen Rede, mit seiner Fantasie, der eigenen Allmacht, mit Größenwahn auch. Der arme Tropf. Klar, dass er so, früher oder später, wieder ins alte Fahrwasser kommt und Nichtbeachtung oder gar Verachtung ernten wird.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.